Ja, super. Preist den Herrn. Ich bin gespannt wiederum heute auf diesen Gottesdienst. Letztes Mal an dieser Stelle, wo ich anfing zu predigen, dachte ich immer noch, ich würde über das Thema reden, worum es eigentlich ging. Und dann hat Gott das ganz anders geführt. Aber das ist, weil ich einfach einen Deal gemacht habe mit Gott. Ich habe gesagt, ich möchte einfach das tun, was du tust. Und dann komm mit deiner Kraft, stell dich dazu. Und ich merke, es funktioniert. So, wenn wir tun, was Gott sagt, kommt seine Kraft und setzt sich da drauf. Halleluja. So, frag einfach in deinem Leben, was der Plan Gottes ist, was Gott zu dir gesagt hat. Und du wirst sehen, seine Kraft wird sich erweisen. Okay, also das Thema für letzten Sonntag wäre gewesen, sehen, was Gott sieht. Und darum geht es heute hier auch. Ich habe nur noch einen Eindruck, den will ich vorneweg weitergeben. Der kam, während wir hier im Briefing hatten, also zusammen waren als Mitarbeiter. Und zwar wurde ich erinnert an dieses Prinzip, das damals im Neuen Testament, am Anfang der Kirche, die Kirche sich sehr aufgehalten hat mit Themen, was dürfen wir jetzt essen als Christen, was dürfen wir nicht essen als Christen. Ja, ich weiß auch zum Beispiel, als der Nationalsozialismus vor Kriegszeit hier sich ausbreitete, dass in vielen Kirchen damals man sich nicht beschäftigt hat mit den Bedrohungen durch den Sozialsozialismus, sondern es ging dann in Gemeindestunden um Fragen, darf eine Frau Hosen tragen oder nicht tragen? So, es gibt also immer irgendwelche Themen, mit denen Kirche sich nebenbei beschäftigt und in die man sehr schnell reinkommen kann, wie halt eben die Kleidungsfragen oder Essensfragen, was sollen wir essen, was nicht. Und dann sagt Paulus, sagt ganz konkret, er sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Also diese Frage, was dürfen wir denn essen, was dürfen wir nicht essen. Er sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Amen. Und ich möchte an der Stelle sagen, das Reich Gottes ist nicht Corona und das Reich Gottes sind nicht Corona-Regeln, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Halleluja. Und Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wir haben unsere Prinzipien, wir halten uns an die Gesetze auch ganz bewusst und wir wollen Einmütigkeit da drin haben, wie wir vorangehen. Von daher, wenn du irgendetwas nicht ganz toll findest, ich finde auch manches nicht ganz toll, aber momentan ist es halt eben so, dass wir uns einfach an die Regeln halten wollen, weil das Sinn macht und wir tun dies mit voller Überzeugung. Aber eins ist auch gleichsam wichtig, dass du verstehst, dass Jesus Christus, der in uns ist, stärker ist als Corona, dass er stärker ist als Krankheit, dass die Bibel sagt, dass wenn wir etwas Tödliches trinken, uns wird nichts schaden. Okay? Also geh nicht mit dieser Mentalität umher, hoffentlich stecke ich mich nicht an und diesen Modus, vielleicht nochmal die Predigt vom letzten Sonntag anhören, diesen Modus von Corona, sondern auch wenn wir Maske tragen, auch wenn wir Abstand halten, auch wenn wir die ganzen Regeln einhalten, die Sinn machen. Aber in dir sollte ein Mindset sein von dem, dass der, der in dir ist als Glaubender, stärker ist als der, der in dieser Welt ist. Halleluja. Ja, und du steckst dich nicht an, sondern du steckst andere an mit Gesundheit. Amen. Das ist wichtig zu verstehen. Weil die Bibel lehrt das und das ist das Glaubensprinzip. Aber jeder hat nur den Glauben auch für sich selbst, das lehrt uns die Bibel. Das heißt, wenn wir öffentliche Versammlungen haben, Menschen einladen und so weiter, dann muss dieser Raum safe sein. Sie müssen ein Gefühl haben, wenn ich hierher komme, dann sind die Regeln, die man allgemein hat, überall werden eingehalten. Und dieses Safe-Feeling soll jeder auch in diesem Raum haben, darum die ganzen Regeln. Aber das Bewusstsein des Glaubens von dem Heiligen Geist, der die Kraft hat, eine Kraft, die viel größer und stärker ist als Corona. Und wir wissen, dass durch die ganze Zeit von Corona werden wir siegreich hervorgehen als Gemeinde Jesu, weil das Ende ist, dass der Name Jesus siegen wird über allem. Amen. So ist es, genau. Okay, jetzt komme ich zur Predigt. Sehen, was Gott sieht. Es ist so entscheidend wichtig, dass wir sehen, dass unsere Augen geöffnet werden. Eigentlich wollte ich auch dieses Wort reinnehmen, Epheser 1, Vers 18, wo es heißt, eröffne euch die Augen, dass ihr wisst, dass ihr seht, was die Hoffnung der Berufung ist. Heute hatte ich dann meine Bibel-App geöffnet, Olive Tree, und da war genau als Tageslosung, als das Wort für den Tag, dieses Wort, Epheser 1, Vers 18, da dachte ich, okay, auf jeden Fall dieses Wort noch dazu nehmen. Aber es gibt verschiedene Stories und ich möchte sie einfach mit hineinnehmen. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt unsere Augen öffnest, sodass wir sehen, Gott Vater, was du siehst, dass unsere Augen geöffnet sind und wir die Größe deiner Herrlichkeit wahrnehmen. Es gibt eine Menge Stories. Ich will mich begrenzen auf ein paar Aspekte. Beispiel Elisa. Elisa, ich glaube, Steffi, du hattest letzten Gottesdienst das kurz erwähnt. Elisa ist umgeben von feindlichen Heeren, lebensbedrohend für ihn. Und er sieht aber in den Raum des Geistes hinein und er sieht die göttlichen Heere, er sieht die ganzen Engel. Sein Knecht Gehasi sieht das nicht und hat deshalb Angst. Und dann bittet Elisa nicht, oh Gott, bewahre mich, weil er wusste, dass er in Gott bewahrt ist, sondern er betet nur eins, er sagt, öffne meinem Knecht die Augen, dass er sieht. Und dann wurden die Augen von Gehasi, seinem Knecht, geöffnet und er sah die himmlischen Heerscharen und wusste, jetzt ist alles paletti, weil unser Gott ist größer, er ist stärker. Halleluja. Die gute Nachricht ist, wenn uns die Augen geöffnet sind, dann sehen wir, es ist unterm Strich alles paletti. Gott hat alles in seiner Hand. Er ist mächtig, er ist stark und darum wird durch die ganze Zeit, wird Kirche gestärkt werden, wenn wir uns in Gott gründen und anfangen zu sehen, was er sieht. Dann ein anderes Beispiel, Hiob. Hiob war in schlimmster Not gewesen. Dann schimpft er rum wie ein Rohrspatz und ärgert sich und weiß nicht genau, wie es weitergehen soll. Ebenso seine Freunde. Und dann passiert Folgendes. Er kommt in die Präsenz Gottes, in die Gegenwart Gottes und er sagt, ich habe von dir nur vom Hörensagen zuvor vernommen. Hiob 42,5. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Nun aber hat mein Auge dich gesehen. Und was bewirkt das? Er sagt, ich verwerfe jetzt mein Geschwätz und tue Buße in Staub und Asche. Das heißt, alles, was er vorher erzählt hat, wo er reflektiert hat, wo er seiner Seele Luft gegeben hat und Raum gegeben hat, er sagt, das war alles Geschwätz, ich verwerfe das. Weil wenn du in der Gegenwart Gottes bist, siehst du etwas, was du vorher nichts gesehen hast von der Größe Gottes und du sagst nur, Gott, du bist groß, du hast recht und ich vertraue dir von ganzem Herzen. Also das Sehen verändert unser Leben. Er sagt, ich verwerfe mein Geschwätz. Vorher habe ich rumgeschwätzt, vorher habe ich irgendwelche Dinge behauptet, geredet, alles Mögliche gesagt. Aber in der Gegenwart Gottes plötzlich sehe ich das Licht, sehe ich die Herrlichkeit. Und ich sage, Gott, du allein hast Recht. Preis den Herrn. Andere Story hatten wir am Anfang des Jahres, ich glaube am 19.01. ist auch nochmal nachzusehen, nachzuhören. Damals waren wir noch nicht so weit, dass man uns sehen konnte. Aber nachzuhören auf MP3, 19.01. von diesem Jahr, war unser Opening inhaltlich für dieses Jahr. Und es ging um das Sehen, tatsächlich um das Sehen. Und kurz nur die Story erwähnt. Johannes, der Apostel, er ist auf der Insel Patmos und bekommt auf dieser Erde, wichtig zu beachten, auf dieser Erde bekommt er Offenbarung von Gott durch die Gaben des Heiligen Geistes. Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit bekommt er über 7 Gemeinden Offenbarung. Und es wird jeweils gesagt, okay Gemeinde, ich sehe dich und es ist toll, dass du das und das machst und schön, dass du die und die Dinge tust, aber ich habe gegen dich bei dem meisten, also bei 6 Gemeinden davon wird dann gesagt, ich habe gegen dich, und das ist eine Offenbarung Gottes, dass du zum Beispiel die erste Liebe verlassen hast oder dass du Schmutz in dein Leben gelassen hast. Es kommt eine Korrektur, es kommt eine Züchtigung. Und ja, die Bibel sagt, wen Gott liebt, den züchtigt er. Das heißt, den erzieht er. Er nimmt uns an unser Herzen, ein anderes Thema, wir werden es an anderer Stelle mal betrachten. Wenn Gott uns liebt, dann erzieht er uns auch. So, das war diese Stelle, wo Johannes Offenbarung bekam über Fehler in der Kirche. Über das, wo nicht alle Dinge so toll liefen. Wo sie mehr als Kirche die Dinge dieser Welt lieb gewonnen hatten oder ihre eigenen Vorteile lieb gewonnen hatten als das Reich Gottes. Und er kommt und bekommt davon Offenbarung durch die Gaben des Heiligen Geistes und benennt dies auch und schreibt ihn in einen Brief. Aber dann, Offenbarung 4, wird er hinaufgenommen in die höhere Dimension. Eine Stimme kommt und sagt, komm zu mir hier hinauf. Und er wird genommen in die Dimension der Herrlichkeit. Quasi, wenn wir so wollen, in den dritten Himmel, also in diese Dimension von Gottes Herrlichkeit. Und er fängt an zu sehen die Dinge, die in der Endzeit geschehen werden und. Und er schaut bis ans Ende hin. Bis ans Ende. Und dann sieht er am Ende, was sein wird am Ende der Tage, nämlich, dass eine Hochzeit stattfinden wird zwischen der Braut, der Kirche Jesu und Jesus als dem Bräutigam. Es ist Offenbarung 19, die Hochzeit des Lammes. Er sieht das und er sieht eine perfekte Braut. Er sieht, wie sie wunderschön ist, ohne Flecken, ohne Runzeln. Er sieht das vollendete Bild. Und dieses Sehen ist das Sehen Gottes. Er sieht uns nicht in dem, wo wir stümperhaft irgendwo angefangen haben, unsere Fehler haben, sondern er sieht uns in dem, wie wir sein werden. Er sieht uns in dem Licht dessen, wozu wir geschaffen wurden. Du bist aus einem gewissen Grund geschaffen worden auf dieser Erde. Gott hat eine Bestimmung und er hat eine Berufung mit deinem Leben. Und er mäkelt nicht rum an den Fehlern, die du machst. Er mäkelt nicht rum an den Dingen, wo du Dinge verkehrt machst, sondern er liebt dich und sieht dich in dem vollendeten Bild dessen, was einmal sein wird. Und Gott sagt, Epheser 1, Vers 18, eröffne euch die Augen, dass ihr seht die Hoffnung eurer Berufung. Gott möchte, dass wir Kirche sehen, dass wir Menschen sehen, jeden Menschen, auch diejenigen, die nicht glauben, in ihrer Berufung, die Gott für sie hat, denn sie haben eine Bestimmung. Sie sollen ein Pixelpunkt dieser Ebenbildlichkeit Gottes sein. Jeder einzelne Mensch soll etwas widerspiegeln für die Herrlichkeit Gottes und das ist potenziell in ihm drin. Und wir wollen jeden Menschen sehen in diesem wunderbaren Bild. Halleluja. Könnt ihr jetzt noch fortfahren? Ich gucke auf die Zeit. Ich lasse mal ein Beispiel. Jetzt kommen wir noch das krönende Beispiel. Das krönende Beispiel, und das ist, was mich heute fasziniert, weil ich sehe das schon innerlich vor Augen und mein Anliegen ist, dass uns die Augen geöffnet werden, dieses Bild zu sehen. Wir gehen ins Alte Testament. Seid ihr dafür? Ja, das ist eine komische Frage. Wenn nicht, würde ich es trotzdem machen, aber ihr seid dafür. Das ist übrigens mal so gesagt zu allen Gästen, die uns zuschauen von anderen Kirchen oder so, es ist diese Kirche hier, Jesuszentrum Kassel, ne, es hat seinen Grund, warum ich schon so lange hier bin, weil das ist die krasseste Herde, die ich je gesehen habe. Es ist sowas von easy hier zu predigen, so eine Freude und so weiter. Ich muss nicht laufen versuchen, entgegen irgendwas anzugehen, sondern sie sind dabei, sie sind brennend, sie sind einfach, genau, toll. Also nur mal nebenbei zur Information. Das musste ich mir doch mal von der Seele reden. Bileam, wer das zu Hause nacharbeiten will, ich gehe jetzt einfach nur rein und interpretiere es, weil sonst müssten wir 2 Stunden predigen oder so. Ich will das einfach abkürzen in den nächsten 20 Minuten oder weniger als das. Und dann kann man es nachschauen und ich interpretiere Verschiedenes einfach schon auch da rein. Aber ich sage auch, was konkret da steht. 4. Mose 22 vom Kapitel her bis 24 lesen wir über Bileam. Und Bileam ist eine sehr umstrittene Persönlichkeit. Also es ist jemand, einige nennen ihn einen Propheten, ja? Andere nennen ihn einen Berufszauberer, wie auch immer. Er hat auf jeden Fall einen gewissen Draht zu Gott gehabt. Er konnte mit Gott reden. Es gab Kommunikation zwischen ihm und Gott. Und er hatte, vor allen Dingen hatte er sich für eine Sache entschieden. Wenn Gott, und das wusste er, wenn Gott etwas deckelt, wo Gott sagt, nur so und so geht es, dann konnte er nicht darüber hinausgehen. Das wusste er, weil Gott ist Gott. Und dann im letzten Moment letztendlich hat er sich immer an das angepasst, was dann Gott auch gesagt hat. Aber er war halt eben, die einen sagen ein Schlitzohr, ich würde fast sagen Doppelagent. Ja, also es ist ein bisschen tricky, seine Situation, weil er hatte übernatürliche Kräfte aufgrund dessen, dass er als Prophet in den übernatürlichen Bereich reingehen wollte. Und das wussten die Leute im Umfeld. Das wusste nicht nur Israel, sondern vielmehr wussten das auch die Moabiter und alle anderen Völker im Umfeld. Und sie versuchten ihn dann jeweils zu buchen dafür, dass sie sagten, wir brauchen dich mal, bewirk mal was Übernatürliches für unser Volk. Und dann war folgende Situation, Israel kommt aus Ägypten heraus, aus der Gefangenschaft. Und sie kommen mit einem riesigen Volk und wollen ja in das verheißene Land hinein. Sie wollen nicht in der Wüste bleiben, sondern wollen in das verheißene Land. Aber sie lagern sich natürlich an den Grenzen dieser anderen Länder. Und jetzt stell dir mal vor, Israel kommt mit einem riesigen Land, mit einem riesigen Anzahl an Leuten, kommen in die Nähe deines Landes und lagern sich da. So als wenn ganz viele Leute plötzlich in deinem Vorgarten sich lagern und sagen, wir schlagen jetzt mal hier unsere Zelte auf. Und das passierte. Die Israelis schlugen ihre Zelte auf vor den Moabitern und der König von Moab kriegt es mit der Angst zu tun. Er sagt, jetzt muss ich sehen, dass wir nicht irgendwie Schaden erleiden durch dieses Volk. Und dann rief er diesen Bileam. Er sagt, ich habe gehört, du hast Kräfte und jetzt verfluche mir Israel. Setz einen Fluch über Israel, damit sie machtlos werden und damit sie uns nicht schaden können. Und Bileam kannte etwas von der Kraft der Worte. Und er kannte etwas von der Kraft von Segen, das ist positives Sprechen, und Fluch, das ist negatives Sprechen. Das ist die einfache Bedeutung von Segen und Fluch. Segen bedeutet positives über etwas aussprechen und Fluch heißt negatives über etwas aussprechen. Und er wurde jetzt gebucht, Negatives über Israel auszusprechen. Eine hohe Geldsumme wurde ihm angeboten und er kriegte solche Dolleraugen, ja, und sagte, boah, da gehe ich hin, das juckt mir unter den Fingern, mache ich. Aber, sagt er, ich muss euch eins erzählen oder ich muss dir, Balak, eins erzählen. Ich kann letztendlich nur verfluchen, wenn Gott auch verflucht. Ja. Und die Zusammenhänge von Segen und Fluch waren allgemein bekannt. Wir lesen es hinterher für das Volk Israel im 5. Mose 28. Da wird gesagt, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst und tust, was er dir sagt, wirst du unter dem Segen sein. Wenn du aber nicht tust, was er dir sagt, sondern gegen ihn agierst, wirst du unter Fluch sein. Das heißt, jetzt musste Bileam einfach nur in den Raum des Geistes hineinschauen, um zu sehen, was Gott sieht, um zu sehen, wo ist ein Fehler bei Israel, wo sie vielleicht Gott untreu gegenüber sind, wo sie vielleicht Sünde in ihrem Lager haben, wo sie vielleicht negative Dinge tun, die Gott auch nicht gefallen. Wenn ich das finde, wenn ich da etwas finde, wenn ich etwas erspähe von dem, dann habe ich sogar aufgrund des geschriebenen Wortes, was ja hinterher erst geschrieben wurde, aber aufgrund der Grundaussagen auch der Bibel und eines gerechten Gottes, dann habe ich einen Ankerpunkt. Dann habe ich einen Ankerpunkt, wo ich ansetzen kann. Wenn ich also etwas finde, was negativ ist, wenn ich etwas sehe und erspähe von Negativen in diesem Volk, im geistlichen Raum, dann kann ich hingehen und den Fluch aussprechen. Und so war er bereit, was immer zu fluchen war, zu verfluchen, einfach um dieses Geld zu bekommen. Ich gehe nicht näher auf die Geschichte ein, ist hochinteressant zu lesen. Lest das mal, ist interessanter vielleicht als Tatort heute Abend. Schon Krimi in sich, die ganze Story. Okay, dann machen sie einen Plan und sagen, okay, wir gehen erstmal auf den Baalsberg, also Baal, einen anderen Götzen. Wir gehen auf diesen Berg und schauen hinunter auf das Volk, was sich ja im Tal lagerte. Und wenn ich etwas sehe, erspähe, spreche ich den Fluch aus, sagte sich Bileam. Und dann ließ er alles Mögliche aufbauen, so einen richtigen Hokuspokus. Darum nennen ihn auch manche den Berufszauberer oder den Headhunter-Zauberer. So, weil er stand jetzt da und ließ jetzt in seinem Auftrag ließ er dort Opferstätten bauen, ja, 7 Altäre, 7 Stiere, 7 Widder wurden geopfert. Also ein ganzer Hokuspokus veranstaltet, um jetzt eine Power freizusetzen gegen Israel. Und sie bauten das Ganze auf, machten den ganzen Firlefanz und dann stellt sich Bileam hin, bereit Israel zu verfluchen. Er schaut in den Raum des Geistes nach all den Fehlern, die da sind und er sagt, ich sehe nichts an Fehlern. Und er fängt sogar an zu segnen. Er fängt an, Positives zu reden über Israel. Ja, so dass Balak ausflippt und sagt, meine Güte, kannst du nicht machen, ich habe dir Knete dafür gegeben oder ich werde es dir geben, dass du sie verfluchst und du fängst an, sie zu segnen. Ja, sagt Bileam, wir waren jetzt auf diesem Berg hier, aber es gibt ja einen nächsten Berg. Wir können mal auf diesen anderen Berg gehen und von dieser Stätte möchte ich dann mal beobachten, vielleicht gibt es ja doch was ich erspähen könnte, wo wir dann diese spirituellen Kanonen richten können auf Israel und die Flüche loslegen lassen können gegen Israel. So gingen sie auf einen nächsten Berg, der ganze Zauber wieder neu, mit 7 Altäre, 7 Widder, 7, was war's? Egal, jedenfalls haben sie alles da geopfert, voll ins Zeug gelegt, um jetzt Israel Fluch auszusprechen. Genau das Gleiche passiert wieder. Er will fluchen, ist bereit und er sieht aber plötzlich nur Positives. Nur Positives. Er flucht nicht, sondern fängt erneut an, Segen auszusprechen über Israel. Ja? Dem lieben König von der Moabiter, also Balak, gefällt das überhaupt nicht. Er sagt, eine Chance gebe ich dir noch, alle guten Dinge sind 3. Also das steht da nicht, aber das war interpretiert von mir. Er sagt, eine weitere Chance gebe ich dir noch. Und jetzt kommt dieser Knackpunkt, das Verständnis auch. Alles in der Bibel hat seine Bedeutung. Alles, was Gott sagt in unserem Leben, hat seine Bedeutung. Wir verstehen es momentan vielleicht nicht. Aber wenn Gott etwas sagt, dieses Wort ist voller Kraft und es hat Bedeutung. Es gibt in der Bibel, in dem 4. Mose Kapitel 2, gibt es eine Ordnung, wie das Volk Israel sich lagern sollte. Wenn du das liest, normalerweise schaust du dir das an und sagst, warum sagt Gott, wie Israel sich in der Wüste lagern soll? 12 Stämme, die einen sollen sich dahin lagern, die anderen dahin und es wird noch die genaue Anzahl benannt, wie groß das Volk war, wie viele Leute es waren. Du sagst dir als Außenstehender, warum so etwas in der Bibel? Ich werde es dir sagen, weil Gott ein Gott der Ordnung ist. Und weil Gott, wenn er Dinge sagt, immer einen Sinnzusammenhang hat von dem Plan, den er hat. Und übertrag das mal jetzt in deine Lebenssituation. Gott hat immer Recht und er hat immer das Gute im Sinn mit dir und mit mir. Es ist immer ein guter Gott, ein Gott der Güte. Und die Details, die er hervorbringt, das Volk Israel damals niedergeschrieben hatten, wonach sie sich gerichtet hatten, ganz streng, war, dass sie sich in einem gewissen Muster gelagert haben. Und zwar, zentral war die Stiftshütte. Stiftshütte, zentral. Das ist der Ort der Begegnung, wo der Ort der Begegnung mit Gott, der Ort der Anbetung, der Ort der sich lagernden Präsenz Gottes. Und Gott hatte angewiesen, 4. Mose 2, sie sollten sich rundum lagern, um diese Stiftshütte um den Ort der Anbetung. Die einen im Norden, die anderen im Süden, die anderen im Osten und die anderen im Westen. Jetzt stell's dir vor, zentral die Lagerungsstätte der Stiftshütte, Anbetungsort. Anbetung muss immer zentral sein. Nächste Woche predige ich über Anbetung. Anbetung muss zentral sein in unserem Leben. Und sie sollen sich lagern gegenüber zu den verschiedenen Seiten, Norden, Osten, Süden und Westen. Und es wurde genau gezählt, wie viele zu den jeweiligen Stämmen gehörten. Und es wurde gezählt, wie viele in den Stämmen waren und an welche Seite sich jeder Stamm lagern sollte. Es wurde genau gezählt. Und wenn du jetzt mal eine Zeichnung machst von dem, wo sie sich lagern sollten als Stämme und den Zahlen, die dazu gegeben werden, was ja zum Beispiel Juda war riesig, so von dem her eine größere Flächenanteil war von Leuten, die sich dort lagern. Wenn du die Zahlen nimmst und überrechnest es auf Fläche, wie sie sich lagern konnten, Norden, Süden, Osten und Westen, dann siehst du jetzt genau dieses Bild, was ihr hier jetzt sehen werdet. Und dieses Bild ist das Bild des Kreuzes. Hammer. Hammer. Es ist das Bild des Kreuzes. Es gab einen ersten Punkt des Lagerns von der Sichtweise von Biliam, von dem er es ausgesehen hatte, einen zweiten Punkt der Sichtfläche zu Israel hin, aber immer schaute er von unterschiedlicher Weise zu diesem Kreuz hin. Und dann wird beschrieben, das ist an den anderen Stellen nicht beschrieben, in 4. Mose 24 am Anfang, dass zum Schluss er dann aufhörte, auf Wahrsagerei zu gehen und er schaute in Richtung Wüste. Und nachdem, wie ich das wahrnehme und verstehen kann, schaute er in diesem Moment von Osten nach Westen, von dem Lagerungsplan. Osten ist das Aufgehen der Sonne. Osten ist das Bild für die Herrlichkeit, die aufgeht und stärker und größer wird und mehr wird. Er schaute von Osten im Grunde, so nehme ich es wahr, in Richtung Westen, was heißen würde. Er schaute genau in dieser Perspektive, hier unten Osten, in Richtung Westen. Und hier sehen wir diese Lagerung Israels zentral, Anbetung, Präsenz Gottes und dann das Volk drumherum lagernd. Wow, und jetzt kommt's. Das heißt, er steht dort und er sagt sich ganz bewusst, jetzt gehe ich gar nicht mehr in diese Sphäre rein, wie ich vorher mich reinbegeben habe, sondern ich schaue jetzt in diese Richtung hinein. Und es heißt, ich lese es vor, Moment, Vers 2, und Bileam erhob seine Augen und sah Israel. Er sah Israel. Und der Geist Gottes kam auf ihn und er begann seinen Spruch und sprach. Wer das einmal erlebt hat, was es heißt, dass der Heilige Geist auf jemanden kommt und du plötzlich merkst, diese wohlige Atmosphäre der Salbung, weißt du genau, was hier gewesen ist. Er sah etwas im Natürlichen, das Kreuz, wovon er ja noch gar nichts wusste, aber er sah spirituell hinein in diese Dimension des Geistes außerhalb von Zeit und Raum und er sah Israel in ihrer Berufung, den Messias hervorzubringen. Aus ihnen heraus würde der Messias, der Retter dieser Welt kommen. Er sah etwas davon und er fing an, Segensspruch auszusprechen über dieses wunderbare Volk, welches Gott sich auserwählt hatte, dass sie für immer und alle Zeit gesegnet sein sollten und dass nichts in aller Welt sie zerstören könnte. Er fing an, zu segnen, zu segnen, zu segnen und zu segnen. Halleluja. Und das Fantastische ist, zusammengefasst diesen dreifachen Segenssprüche am Anfang schon und am Ende von all dem, sagt ungefähr Folgendes aus. Er sagt, es ist ein Volk, was abgesondert lebt, es ist ein heiliges Volk. Er sagt, sie sind gesegnet und niemand kann es wenden. Er sagt, Gott der Herr, er erblickt kein Unrecht. Er erblickt kein Unrecht in Jakob und er sieht kein Verderben in Israel und Königsjubel ist in ihrer Mitte. So, sie hatten damals noch gar keinen König. Er spricht etwas aus von diesem Königsjubel ist in seiner Mitte. Er sieht schon den Messias, er sieht den König, er sieht etwas, was geschehen würde, was kommen würde. Er sagt, sie jubeln. Sie jubeln ihren Gott und es ist ein Ort der Anbetung mit anderen Worten, ein Ort von Worship. Und das Fantastische hier, er sagt, Gott der Herr, er sieht kein Unrecht in Jakob. Wenn ich jetzt ganz realistisch mir Israel anschaue, war Sünde in dem Volk Israel? Oh ja. War Götzendienst im Volk Israel? Ja. War andere Sünde, Ehebruch, anderes in ihrem Leben? Ja. Die Bibel sagt, er sieht's nicht, Gott sieht's nicht. Ja, hat Gott denn Tomaten auf den Augen? Nein. Gott hat keine Tomaten auf den Augen, aber er sieht diese Menschheit in dem Lichte der Erlösung, welche durch seinen Sohn Jesus Christus durch das Kreuz in diese Welt gekommen ist. Halleluja. Gott sieht diese Welt in dem, was werden kann aus dieser Welt. Ich bin kein Mensch, der sagt, dass alle Menschen errettet werden. Nein, die Bibel sagt eindeutig, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Es bedarf einer Entscheidung. Gott zwingt keinen dazu, dass er ihr Gott ist. Keinen Menschen. Kein Mensch wird gezwungen. Aber er sieht jeden Menschen in seiner Berufung, in der Hoffnung der Berufung. Er sieht jeden Menschen in dem, was werden könnte. Und Gott spricht nichts Negatives, sondern er spricht Positives. Halleluja. Was heißt das für uns als Volk Gottes? 1. Petrus 3, Vers 9, und das ist die Krönung, wo wir reinlaufen, wo wir mit enden werden. 1. Petrus 3, Vers 9, segnet, denn dazu seid ihr berufen. Wir sind berufen als Volk Gottes, mitten in dieser Zeit, wo andere nur über Corona-Regeln reden, dies und jenes und wie sollte man es machen, sich die Mäuler zerreißen wegen allen möglichen. Wir können da momentan wenig dran ändern. Die Dinge sind, wie sie sind und Gott wird das Ganze wieder wenden, sodass wir hinterher freimütig Gottesdienste feiern können. Wie lange das dauert, weiß ich nicht, aber es wird auch eine Zeit nach Corona geben. Aber entscheidend ist, dass in dieser Zeit wir nicht in Einklang sind mit dem, was jeder kann, nämlich rummähen und rummotzen und sagen, da machen sie was falsch und warum machen die jetzt diese Regeln und warum das? So, lasst uns all das beiseite legen, unseren Fokus setzen auf das, wozu wir da sind. Wir sind dazu da, einen Unterschied zu machen. Fluchen heißt negatives Reden, segnen heißt positives, aufbauendes Reden. Ich kann nicht Dinge, die ich sehe, die verkehrt sind, gut reden, aber ich kann Dinge, die verkehrt sind, einfach nicht ins Auge fassen, sondern mich auf das konzentrieren, was gut läuft. Und du wirst bei jedem Menschen, wirst du, wenn du genau hinschaust, sehr gute Dinge sehen. Fang an, diese zu sehen. Fang an, so deinen Arbeitgeber zu sehen. Fang an, so deine Kinder zu sehen. Fang an, so deine Kommilitonen zu sehen. Fang an, sie zu sehen, in dem, was positiv ist bei ihnen. Denn die Bibel sagt, ihr seid zum Segnen berufen. Damit sind wir Licht dieser Welt. Finsternis ist das Negative und negatives Zeug ausschütten über andere Leute. Das können alle. Aber Jesus und Gott, der Vater, nimmt uns hoch in seine Gegenwart, so wie Johannes hinaufgenommen wurde in die Herrlichkeit Gottes. Und er öffnet uns die Augen und lässt uns sehen die Hoffnung, das heißt die Zuversicht von Berufung, die da ist. Lasst uns Menschen sein, die unsere Kirchen, Gemeinden, aber auch diese ganze Welt betrachten mit den Augen Gottes. So liebende Augen, wo er sagt, ich möchte, dass jeder gerettet wird, dass jeder in seine Berufung hineinkommt. Lasst uns Segnende sein in dieser Woche. Lasst uns einen Unterschied machen. Lasst uns auch segnen Israel. Israel ist und bleibt ein berufenes Volk Gottes. Als wir vor einiger Zeit in der ACK uns unterhalten haben über Antisemitismus und warum das immer wieder aufflammt, warum man manchmal nicht erklären kann, warum Leute gegen die Juden sind, kam mir Folgendes dann in der Runde von den Lippen und ich hörte mir selber zu. Ich sagte, wann immer ein Problem da ist, was wir gar nicht so erläutern können, warum es plötzlich so aufflammt, warum plötzlich Tausende oder Millionen in ein Horn blasen, wenn etwas plötzlich gar nicht mehr logisch zu erklären ist, hat es meistens einen spirituellen Hintergrund. Und plötzlich saßen wir da und sagten alle, ja, stimmt. Das ist ein spiritueller Hintergrund. Da gibt es einen spirituellen Hintergrund. Und es gibt einen spirituellen Hintergrund, dass der Widersacher Gottes, der Teufel, Kirche zerstört sehen möchte, sehen möchte, dass Kirche schwach ist und alles Mögliche unternimmt, damit sie geschwächt werden. Und wir lassen uns nicht von dem Widersacher Gottes reizen. Weder dazu, dass wir mit anderen Mitteln jetzt versuchen, in der Corona-Krise irgendwie der Dinge habhaft zu werden, indem wir sagen, nein, wir machen Aufstand, wir leben anders, wir machen unsere eigenen Gesetze, indem wir nicht die Corona-Regeln befolgen. Nein, auf sowas lassen wir uns überhaupt nicht ziehen. Auch wenn Gott gesagt hat, er beschützt uns, wir vertrauen ihm auf der einen Seite, aber wir unterordnen uns auch einem Gesetz, was total Sinn macht. Aber wir tun einen Auftrag, wir bewegen einen Auftrag, dass wir einen Unterschied setzen zu dem, wie alle anderen leben. Weil momentan alle anderen, es ist verallgemeinert, aber die meisten einfach nur beschäftigt sind mit Corona und Gesetzen und Mindset in Vorsicht und so weiter. Aber wir sagen, nein, unser Mindset, unser Denken soll konzentriert sein. Wo können wir die Liebe Gottes fließen lassen? Wo können wir segnen? Wo können wir die Botschaft des Evangeliums verkündigen? Halleluja! Wir werden sehen, wie das Evangelium sich mehr und mehr ausbreiten will. Bist du heute hier und auch dort am Fernseher oder Tablet, Phone und sagst, ich möchte mich entscheiden. Ich möchte mich entscheiden, eine positive Sicht einzunehmen, nämlich Gottes Sicht. Ich will mich vielleicht auch, wir gehen dann weiter, nächste Woche geht es in Anbetung hinein, in das Thema, weil Anbetung führt uns in die Präsenz Gottes. Ich möchte aus dieser Präsenz Gottes heraus, möchte ich diese Welt sehen und anfangen zu segnen, zu segnen, zu segnen. Ich höre so viel auch über Politiker, wo Leute sich den Mäuler zerreißen und sagen, ja, der lebt in der Sünde und der in das und der hat das. Lasst uns sie mal sehen von der Perspektive, die eigentlich Gott in ihrer Berufung für sie hat, für sie beten, sie segnen. Und du wirst sehen, wenn du anfängst, Positives auszusprechen, welche Kräfte sich auch freisetzen, sodass sie hinterher zu besseren Entscheidungen kommen, als vielleicht in der Vergangenheit gewesen ist. Aber wir supporten durch Segen eine Entscheidung. Ich möchte dich einfach bitten, wenn du dich heute hier in diesem Raum dafür entscheiden möchtest, zu sagen, wir wollen segnen. Wir wollen als Kirche ein Ort sein, von dem Segen ausgeht. Bilam sagte zu Gott im Grunde, Gott, siehst du denn nicht, was sie machen? Ich sehe im Grunde Sünde. Ich sehe Dinge, die verkehrt laufen. Da könnte ich jetzt etwas aussprechen. Und Gott sagt, ich sehe kein Unrecht in Jakob. Warum? Er sah es aus dem Licht der Erlösung, aus dem Licht des Kreuzes. In dem Augenblick, als Bileam plötzlich dieses Kreuz sah, er wusste noch gar nicht, was Kreuz war, aber er nahm etwas wahr in der prophetischen Sicht und er sprach es aus und sagte, aus dem Blickwinkel des Kreuzes und der Erlösung ist nur Segen zu sprechen. Darum sagt die Bibel, ihr seid zum Segnen berufen, lasst uns so leben. Wo immer du jetzt bist, hier in diesem Raum oder diese Message jetzt hörend an deinem Ort, wo du bist. Triff eine Entscheidung. Und ich möchte mal so frei einfach sein, wo immer du bist, mach einen Unterschied. Vielleicht sitzt du auf deinem Sofa, dann steh auf. Mach irgendeinen Unterschied zu der Haltung, die du jetzt gerade eingenommen hattest und sagst, ich möchte mich ab heute entscheiden, wirklich zum Segen da zu sein. Und einen Wächter zu setzen, mich selber als Wächter zu setzen über meine Zunge, über das, was ich rede, dass ich nicht mehr Fluch rede und in Zorn stoße mit allen möglichen anderen, sondern wirklich Segen ausspreche, denn dazu bin ich berufen. Wenn das deine Entscheidung ist, wo immer du bist gerade, an welchem Ort auch immer, auch hier im Raum, steh einfach auf, sag, ich mache einen Aufstand. Ich mache einen Aufstand gegenüber dem negativen Reden in meinem eigenen Leben. Und meine Frau ist mir eine große Hilfe, weil wenn ich das heute hier gepredigt habe und ich vielleicht heute Mittag oder so plötzlich irgendwas Negatives raushaue, wird sie zum Beispiel zu mir sagen, Matthias, und dann braucht sie gar nicht weiterreden, dann weiß ich schon. Und wir brauchen diese Erinnerungen, wir brauchen sie, weil wir sind so schnell im Fahrwasser des Nicht-Segnens oder Fluchaussprechens. Halleluja. Und ich glaube, dass das eine enorme Kraft hat. Das ist dieser Punkt der Entscheidung, der heute hier ist. Das ist im Grunde die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, weil er hat gesegnet. Er hat sich denen gegenüber gewidmet und ist in deren Häuser reingegangen, die noch gar nicht im Glauben waren. Aber er hat Berührung mit ihnen gesucht, einfach weil er sie segnete. Vater, wir kommen jetzt zu dir und wir machen uns eins in diesem Gebet. Wir sagen, vergib uns unsere Schuld, wo wir Negatives so schnell geredet haben, auch gegenüber Regierungen, Verantwortlichen. Wir verstehen manches nicht, aber es ist nicht unser Job, gleich immer alles zu kommentieren, sondern wir wollen vielmehr unseren Fokus setzen darauf, ein Segen zu sein in unserem Umfeld. Ja, da gibt es viel Ungerechtigkeit in dieser Welt und wir schweigen das nicht tot. Aber Vater im Himmel, wir wollen an dieser Stelle als Kirche unseren Auftrag tätigen, indem wir Segen aussprechen über das, was kommen soll. Und ich segne jetzt die nächste Phase einfach von November, Dezember. Ich bete im Namen von Jesus, dass Dinge sich ändern sollen im Namen von Jesus, dass dieses Virus gestoppt wird, dass es nicht das hervorbringt, was man ursprünglich gesagt hat. Vater, wir machen uns eins als Kirche jetzt und sprechen in diesen geistlichen Raum hinein, dass ein Stopp ist gegenüber allen negativen Kräften, spirituellen Kräften, die agiert haben. Wir sprechen Schutz aus über Kirche Jesu und wir sprechen aus, dass wir uns entscheiden, wirklich ein Segen zu sein. Ich sehe etwas vor meinem inneren Auge. Ich sehe etwas von meinem inneren Auge. Wenn Kirche Jesu, wenn wir uns entscheiden, segnend zu sein und uns auf diesen Modus einstellen, wird Gott uns in unserer geistlichen Autorität auf einen neuen Level setzen, sodass unsere Gebete eine andere Form von Wirksamkeit haben werden. Eine andere Form von Wirksamkeit. Halleluja. Eine neue. Vater, wir danken dir, dass du unsere Sünden vergeben hast von leichtfertigem Reden. Wir geben dir unsere Sprachorgane, wir sagen, wir wollen unseren Mund benutzen, um andere zu segnen, auch die zu segnen, die wir nicht verstehen und anderer Meinung sind. Wir danken dir, dass du deinen Segen da jetzt drauflegst. Es gibt Menschen, die auch gerade das jetzt verfolgen, die sagen, ja, im Grunde ist das richtig, was da gesagt wird. Und ich möchte auch Teil einer solchen Bewegung sein, einer solchen Segnensbewegung. Dann möchte ich dich ermutigen, komm jetzt dazu. Ruf einfach den Namen von Jesus an. Sage, ich möchte diesen Weg mit Jesus gehen. Ich möchte auch zu diesen Segensleuten gehören. Und ich möchte für mich persönlich in Anspruch nehmen, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha. Wenn das deine Entscheidung ist, sag, Jesus, hier bin ich. Ich gebe dir mein Leben. Auch mit dem, was ich rede und was ich bin. Vergib mir meine Sünden. Und danke, dass ich gereinigt bin durch das, was du am Kreuz für mich vollbracht hast. Halleluja. Wenn du das für dich persönlich in Anspruch nimmst, gilt dir komplette Vergebung. Gott sieht dich und er sagt, ich sehe kein Unrecht. Ich sehe keine Sünde. Ich sehe keine Sünde. Auch da, wo Leute mit Verdammnisgefühlen zu tun haben, Gott sagt, ich sehe keine Sünde. Ich sehe dich in dem, was du eines Tages sein wirst. In Jesu Namen. Wenn ihr wollt, sagen wir gemeinsam Amen. Amen.